Dieser Podcast wird unterstützt durch Flatterspenden von Berzebub, Nitram Red, Chica, Heinzi Bösel und einen ganz besonderen Dank geht an Thomas Rave. Natürlich auch vielen Dank an diejenigen, die unseren Affiliate-Button von Amazon genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu Teuflische Mädels unter Wasser, dem neuen, nee, ist eigentlich der alte Podcast, aber in der dritten Staffel, Podcast von Fortsetzung folgt zum Thema Serien und allem drum und dran, alles was in Amerika neu erscheint, hat Annemarie geschaut und einen Teil haben wir auch geguckt und besprechen das dann entsprechend hier. Mit dabei, diesmal wieder vollzählig, mir wurde gedroht, wir mussten sie doch wieder zurückholen, zunächst den etwas länger Abtrünnigen aus dem Gefängnis zurück. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag. Hallo zusammen.
Und dann den Destruction Derby Fahrer, unfreiwillig Erik.
Nicht mein Auto.
Ja, ich weiß. Aber das macht dir sonst schlecht, wenn du sagst, du bist ja nicht selber gefahren, weil du keinen Führerschein hast. Nee, weil der Führerschein weg ist.
Oh, jetzt. Vorsicht hier. Du weißt also, nicht, wer das hört.
Sollten wir nicht sagen. Gut, gut, gut. Und natürlich die beste Cookie-Bäckerin ever, Annemarie.
Schönen guten Abend.
Dann nehme ich das gleich mal zum Anlass und bedanke mich in umgekehrter Reihenfolge der Erhalt der Geschenke bei den Schenkern sozusagen. Denn Annemarie hat mir, die hat sich gedacht, ne, lässt ein bisschen Zeit, damit dann der,
so
damit der Daniel auch noch ein bisschen eine Freude hat. Und
kann ich ja noch was dazu sagen, ne,
Annemarie? Nein, bitte sag's nicht.
Andere nennen es vergessen, nach noch einen Namen.
Ach, ist doch vollkommen okay. Also, wie gesagt, ich finde das toll, wenn man so, das nächste Mal hätte ich gerne, nicht von allen, aber so ein paar Tage später, da freut man sich noch umso mehr, also, dass sich da ganze Berggeschenk auf einmal da, nee, tolle Kekse gemacht, tolle Muffins, ich glaube so die ungefähr die Hälfte ist schon verdampft, warum auch immer, die sind von der Haltbarkeit nicht so lang.
Ja, und die Post hat sich ja auch sehr Zeit gelassen, ja.
Ja, so lang.
Die Drogenhunde haben alle angeschlagen, oder?
Wahrscheinlich. Dann eine tolle DVD-Box von Damage und Sweet Tooth, ein Comic.
Ja, der war ja noch das Hochzeitsgeschenk.
Aber das war ja quasi umgetauscht und quasi dann genau. Das Richtige und dann das Neue, das passt schon. Dann vom lieben Erik, auch ein tolles Comic, ich hab den Titel vergessen, Blue Estate.
Das scheint ja wirklich toll gewesen zu sein.
Ja, du weißt doch mit dem Namen und so habe ich es immer nicht so. Aber wirklich ein toller, wusste gar nicht, wie du wusstest, dass ich das gerne haben wollte, aber hast es halt irgendwie hingekriegt.
Ja, wie ich das wieder gemacht habe.
Und ein 1A-Film, Memento, ich gucke den Film wirklich total gern und in einer richtig guten Qualität auf Blu-ray, hat nur einen klitzekleinen Haken. Ich hätte gern von irgendjemandem da draußen, der vielleicht hat noch einen Blu-ray-Player übrig, ja, mal gucken. Oder der von mir Bewichtelte kriegt eine Blu-ray. Ja.
Geil.
Dann, und jetzt
kommt. Also ich hätte Memento auf DVD, wir können auch tauschen.
Hast du Blu-ray?
Ich kaufe mir jetzt einen, also dann können wir.
Achso, da kann ich mir selber einen kaufen. Ja, mal sehen. Vielleicht kriegst du ja zu Weihnachten von mir eine Blu-ray geschenkt, jetzt wo du einen Blu-ray-Player hast, Annemarie. Und dann habe ich noch was ganz Tolles, warte, da muss ich ganz kurz an meine Seite greifen.
Fühlt sich nicht gut an, oder?
Das letzte Geschenk, ich habe es noch original eingeschweißt gelassen, weil das bestimmt in 10 Jahren, habe ich mir gedacht, so unheimlich viel wert ist. Das sind so, ihr kennt ja diese Folge mit Big Bang, wo die die TARDIS da, die Spielbox-Dingsbums hatten und das ausgepackt haben. Ich habe jetzt jedenfalls Shelton als Computersitter mit Bobblehead.
Für einen Bildschirm obendrauf.
Für einen Bildschirm. Annemarie,
cool.
Hättest du das gerne? Da hätte ich was zum Wichtel.
ich hab keinen Computer. Also wenn, dann müsste ich es auf Arbeit und das kommt nicht so gut.
Ist jedenfalls ein sehr ausgefallenes Geschenk. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Mach mal ein Foto, mach mal die Kamera an oder so.
Geht jetzt nicht. Ich mache ein Foto, kommt dann nochmal in die Shownotes rein, dann kann jeder dran teilhaben. Ist per se nicht schlecht.
Bitte? Gibt es eigentlich einen Auspack?
Podcast.
Nee,
Podcast?
Gibt es diesmal aus gegebenem Anlass nicht, weil ich hätte sonst ungefähr 2-3 Wochen aufnehmen müssen. Und als kleinen Tipp für alle die, das trifft Erik diesmal nicht, das tippt dann nur den Alex anscheinend, die über Amazon verschenken. Woher soll ich denn wissen, dass das Paket von dir kommt, Alex? Ich habe es also schon vor meinem Geburtstag aufgemacht.
Ich habe dir eine E-Mail geschrieben.
Ja, es kommt ein Paket, aber du weißt, dass ich hier ab und zu auch bei Amazon was bestelle.
Richtig, oder?
Aber meins war da auch von Amazon.
Ja, aber deins kam ja wenigstens nach meinem Geburtstag, dann hat es ja gepasst wieder.
Ja, ich war zum Geburtstag ja auf großer Weltreise, wo ich gerne eine Anekdote erzählen möchte.
Erzähl doch mal, Alex, wo warst du denn eigentlich?
Ich war auf der wunderschönen Insel und ohne Quatsch und Schmuh gehe ich so an den Strand entlang mit meiner weißen Leinenhose, das Hemd locker aus der Hose raushängend, maximal 2 Knöpfe zugehabt, schlender so Hand in Hand über den weißen Südsee ist es ja gar nicht, über den weißen Strand, blick in das türkisblaue Meer rein und denke mir so und gucke so in die weite Welt, in die Weiten der Insel und denke mir so, Mensch, hier könnte aber perfekt Lost gedreht worden sein, weil wirklich diese Berge und dieses Wasser, Sonne, Strand, zu diesem Zeitpunkt auch noch ein Flugzeug über mich hinweg. Und da habe ich mich echt gefühlt, als hier
Vincent.
Dr. Shepard auf der Insel. Das war wirklich ein Déjà-vu-ähnliches Ereignis. Ich habe ja auch so ein Bild gepostet da auf Facebook.
Da kann ja unser Facebook-Beauftragter darauf hinweisen, dass wir auch auf Facebook sind, ne?
Bin ja auch ich. Wir sind auf Facebook. Und auf jeden Fall war das doch alles sehr. Ich war den Tränen nahe aufgrund der Ereignisse dort.
Wahnsinn, Alex. Wahnsinn.
Jetzt mal alle neidisch.
Oh. Nee, darum geht's mir gar nicht, aber.
Nee, das ist ja cool, ja. Aber ja? Sogar noch ein Flugzeug drüber, das ist ja wirklich der absolute Lost-Effekt.
Ja, deswegen.
Der Alex,
ich dachte, Mensch, jetzt muss ich mir meine Blu-ray-Box mal wieder rausholen, weil
Lost. Dann bist du aufgewacht und lagst auf deinem Balkon und die Flugzeuge nach Düsseldorf donnerten über dich hinweg.
Nee, ganz so schlimm war es nicht. Das war dann doch die Insel. Nö, nee, aber so, das war es eigentlich schon.
Hast du Lost auf Blu-ray, die Box? Hast du die mal gekauft?
Ja, sicher. Ich habe schon mal auch auf Fatzebook gepostet, dass es die mal für 60 Euro gab, die ganze
Blu-ray-Qualität. Das ist uns überhaupt nicht, merkst du?
Ich glaube auch, der ist, glaube ich, nicht bei der Sache.
Das wird bei Facebook doch gefiltert und außerdem nur, weil jemand postet, es gibt das, heißt das noch nicht im Umkehrschluss, ich habe es auch gekauft.
Ich meine, ich habe es aber gepostet, gekauft.
Also, weil ich weiß es auch, dass er das hat.
Und dann habe ich es halt nicht gelesen. Och Gott, Mann, ey.
Also langsam, aber du guckst die Serie nicht, du liest unsere Posts nicht.
Vergiss deinen eigenen Geburtstag.
Machst Pakete vorher auf.
Bevor wir zu den News kommen, ich habe noch einen kleinen Rückblick. Wer von euch hat denn eigentlich auch noch Continuum zu Ende geguckt, die wir mal besprochen hatten?
Also ich habe es noch vor mir, also bitte nichts irgendwie.
Nee, ich spoiler nicht, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt in den letzten 14 Tagen oder so mal irgendwann noch zu Ende geguckt. Es ist ja nicht viel, sind ja nur 10 Folgen und muss sagen, ich war wirklich bis zum Schluss gefesselt. Also wer sich überlegt, gucke ich es noch oder gucke ich es nicht, es macht bis zum Schluss Spaß und es macht vor allen Dingen am Ende so viel Spaß, dass man gerne noch eine zweite Staffel haben will und die gegebenenfalls kommen wird. Und am Ende taucht ein Gast da auf, den ich aus Kindheitstagen kenne, nämlich von Huckleberry Finn und seinen Freunden, nämlich, wie heißt der Schauspieler, ich habe extra rausgesucht, weil den Namen würde ich mir ja nie merken, Ian Tracy, das ist dieser Typ mit der Zahnlücke vorne, der so einen leicht verrückten Chaoten spielt, total toll. Also es war wirklich eine schöne kleine Miniserie, wo hoffentlich, wie gesagt, eine zweite kommt.
Du meinst Huckleberry Finn?
Kommt da eine zweite Staffel?
Ja, eine zweite Staffel. Ich hoffe es mal schon. Also so wie das aufgebaut worden ist, passt schon. Da prima eine zweite Staffel rein.
Mir hat es auch sehr gut gefallen. Also ich gehe da mit dir d'accord diesmal.
Kannst du den auch? Also das ist ja unsere Generation hier, dieses Huckleberry Finn, Tom Sawyer oder Huckleberry Finn.
Ich habe das damals geguckt, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wie wahrscheinlich jeder andere auch. Aber ich habe den da in dem Moment nicht erkannt.
Und ich habe dann mal im Nachhinein geguckt, weil in der Rolle spielt er halt so auch einen, der aus der, das ist kein Spoiler, Alex, aus der Zukunft kommt, so ein bisschen abgehalftert, ein bisschen durchgeknallt, verrückt und dachte mir, okay, der hat auch mal wieder eine Rolle bekommen, weil er ist gebürtig auch Kanadier und hat mal so in der IMDb geguckt, was der gemacht hat. Der hat so viel, das ist hier, da musst du scrollen, 5 Minuten scrollen, bis du am unten bist. Ich meine, wahrscheinlich immer nur kleine Nebenrollen oder auch mal größere Sachen, aber erstaunlicherweise viel habe ich gar nicht so wahrgenommen bis jetzt. Der macht bei einigen Serien mit, zum anderen auch bei einer, die wir auch vorgestellt hatten, nämlich Hell on Wheels. Da spielt er auch mit. Nur für die Leute, die den gerne gucken oder die das interessiert, einfach nochmal gucken. Gut, das war's dann auch für mir. Nochmal zum Thema Continuum. Dann kommen wir jetzt zu den News und diesmal hat Annemarie nix. Die hat einfach zu viel zu gucken mit den ganzen Piloten und sich darüber aufzuregen und wie ein kleiner Giftzweck durch die Wohnung zu rennen, wie schlecht denn die ganzen Serien sind. Ihr merkt, ich habe genau ins Schwarze getroffen. Dafür hat aber der liebe Alex eine News und der Erik. Und dann Alex zuerst als Facebook-Beauftragter. Was hast denn du für News?
Also ich war ja schon ganz begeistert von der Serie Homeland, habe euch ja auch alle da vorgeschwärmt von und gesagt, wie toll es ist. Und kaum ist die zweite Staffel angelaufen, hat man die schon verlängert für eine dritte Staffel und da freue ich mich ganz besonders arg, dass das dann doch so ausgebaut wird, einmal weitergeführt wird. Sprich für Qualität.
Da kann ich kurz dazu sagen, mir hatte ja bei Homeland die Pilotfolge, die wir damals besprochen haben, überhaupt nicht so richtig gefallen. Und nachdem das aber jetzt die ganzen Preise bekommen hat, nachdem du auch gesagt hast, dass das hier richtig gut ist und so, da habe ich jetzt mal angefangen, das zu gucken. Und ich bin jetzt bei Folge 6. Und ich muss sagen, ich war schon bei der zweiten Folge total begeistert und konnte gar nicht verstehen, dass ich damals die erste Folge so schlecht gefunden habe. Also schon die zweite Folge ist qualitätsmäßig und spannungsmäßig wesentlich getriebener als die erste Folge. Und ich bin jetzt voll dabei und das ist jetzt total irre, was da so passiert. Also richtig gut. Und ich finde es vor allem auch sehr schön, wie sich die Regie auch mal Zeit nimmt, bestimmte Einstellungen auch mal auszukosten. Also nicht immer so ganz hektisch geschnitten. Die irgendwie haben die Folgen auch immer eine unterschiedliche Länge. Also die einen haben irgendwie 44 Minuten gehabt, dann gab es mal 42 Minuten. Die fünfte Folge, die ich geschaut habe, die war 55 Minuten. Also die mit dem Lügendetektor-Test hier. Mhm. Aber da haben sie halt auch wirklich Einstellungen drin, wo sie wahrscheinlich gedacht haben, nee, das ist so gut, wir müssen alles drin lassen. Da ist jedes einzelne Stück wichtig für das Ganze und das ist auch richtig so. Und haben halt dann, was weiß ich, nur 5 Minuten übrig gehabt dann für Werbung. Also eine echt tolle Serie. Also bis jetzt, ich bin immer noch heilauf begeistert.
Ich kann dem auch nur zustimmen, obwohl ich es noch nicht bis zum Ende geguckt habe, also die erste Staffel. Aber das ist wieder sowas, ich brauche einfach ein bisschen Anlaufzeit und dann gucke ich es noch zu Ende. Aber ich kann euch nur recht geben, die ist schon extrem spannend geschnitten und aufbereitet und macht also schon gegen Ende der ersten Staffel Lust auf mehr und kommt ja auch mehr.
Und jetzt ist die zweite Staffel, da macht man sich fast eine Hose vor Spannung. Also, er ist so. Also.
Hast du schon Flitzekacke oder was?
Ja, so ein bisschen.
Aber jetzt nur mal die Frage zum allgemeinen Ablauf, also kein Spoiler. Erste Staffel, zweite Staffel, schließt die nahtlos aneinander an oder ist da noch ein neuer Handlungsstrang aufgemacht worden dann?
Nahtlos.
Nahtlos, okay.
Anne-Marie, ja, ne? Kann man das so sagen?
Jo.
Ja, so eine Story.
Zum Thema in die Hose kacken und Story. American Horror Story ist angelaufen. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich wollte es nur mal gesagt haben für alle die, die darauf gewartet haben. Es läuft mittlerweile schon. Man kann es wieder gucken und sobald ich reingeguckt habe, werde ich sicherlich meinen Senf auch nochmal dazu abgeben. Hat es einer von euch schon gesehen zufällig?
Ja.
Anne-Marie hat es gesehen? Wie war's?
Also richtig in Hose kacken. Also naja, also jetzt nicht
ganz... an der Seite rausläuft, ne?
Jetzt nicht Oberhammer gruselig oder so, aber schon sehr und es setzt sehr viel auf Gewalt und Torture, also hier quälen und sowas, also was dann auch wo ich dann schon die Augen zusammenkneifen muss und denke, oh nein.
Also diesmal mehr Live-Horror, aber letzte Staffel war ja so, man deutet es immer nur an und zeigt es nicht wirklich oder mal ganz, ganz kurz.
Klingt doch so, als könnte das jetzt für mich interessant werden.
Ja, du kannst ja auch wirklich reingucken, ohne die erste Staffel gesehen zu haben. Sind zwar Großteil der Schauspieler ist noch dabei, aber komplett andere Rollen, komplett anderes Setting und auf jeden Fall. Also guck rein.
Ja.
Gespannt.
Kann ich machen.
So, dann leiten wir jetzt natürlich sofort über zu Erik und der wird uns mit seinen News noch kurz erfreuen.
Ja, ich habe nur 2 News mit Gastauftritten in bekannten Serien, die wir fast alle gucken. Und zwar George Takei, sagt euch das was? Hier Raumschiff Enterprise und so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wen er da gespielt hat.
Bei Heroes auch mitgespielt.
Bei Heroes hat er auch mitgespielt. Der wird eine Rolle übernehmen bei Hawaii 5.0, bei der neuen Verfilmung. Und das wird so ein bisschen als Heroes Reunion gefeiert, weil ja der Masioka, der Hiro Nakamura bei Heroes gespielt hat, ist ja da auch der Gerichtsmediziner. Und, den Sulu hat er gespielt bei dem alten Star Trek. Ja, das ist nur eins. Und ein weiblicher Neuzugang bei How I Met Your Mother und zwar wird dort Chilen Simmons. Ja. Annemarie, kennst du die? Unsere Gossip-Beauftragte?
Chilen
Simmons.
Nicht.
Chilen Simmons sieht auf dem kleinen Bild, was ich hier vor mir sehe, ziemlich gut aus. Die wird bei How I Met Your Mother mitspielen. Die 30-Jährige aus Kanada wurde durch Serienrollen in Hannibal oder Smallville bekannt. Auch in Supernatural oder Kyle XY war sie zu sehen.
Na, Hannibal kommt ja jetzt erst.
Ja, Aber in der News war das schon genannt, dass sie dort zu sehen war, ist, schrägstrich irgendwas.
How I Met Your Mother ist ja auch wieder so eine Serie, die ich wieder mal noch nicht geguckt habe, noch nicht mal eine Folge, nicht mal die erste mit der Leipziger Wrestlerin oder Wrestlerette,
wie auch immer. Oh ja, das musst du mal gucken.
Aber da brauche ich noch ein bisschen, da sammle ich noch ein bisschen. Ich gucke gerade mir hier Shelynn Simmons an, blond, ganz nett, mal gucken, wie es sich macht. Aber ist die jetzt richtig Maincast mit aufgenommen worden? Oder bloß mal für ein paar Rollen? So ja, wieder hier wieder die Freundin von Ted, die nach 5 Folgen dann wieder das Weite sucht oder gefeuert wird. Hm. Egal, schauen wir mal. Gut, das war's an News. Diesmal kurz und knackig, ohne groß rumzuschwafeln. Aber bevor wir zu den eigentlichen Serien kommen, ich hab's auf Twitter. Ja, wir haben auch Twitter schon mal kurz angedeutet, beziehungsweise in letzter Zeit immer mal ganz kurz ein paar kleine BBC-Serien vorgestellt, weil ich finde, da kommt richtig viel. Auch diesmal wieder eine kleine Citizen Kane, für alle die, die britischen Humor mögen, unbedingt mal reingucken, obwohl es heißt ja Citizen Khan, so sprechen die sich ja selber aus dort. Worum geht's? Ein Pakistani, der irgendwo in England lebt, sich so ein bisschen für den größten Geschäftsmann aller Zeiten hält, aber total bieder ist und die Familie so typisch, ja, ein bisschen versucht zu dominieren, aber man merkt eigentlich, die Frauen haben die Hose an. Denn es gibt eine Ehefrau, die ja schön Moslem ist und eine Tochter, die so ein bisschen extrovertiert versucht zu leben, aber trotzdem dem Vater gegenüber noch mit Kopftuch rumrennt und so. Und die ganz richtig treue Tochter. Jedenfalls, es geht um den Hauptdarsteller Citizen Khan, beziehungsweise Khan, den Oberhaupt der Moschee, den er immer so ein bisschen ans Bein pinkelt. Den kennt man übrigens auch nur, kenne ich den Namen wieder nicht. Der hat bei Ritter aus Leidenschaft auch mitgespielt, den mit den roten Haaren. Welche Rolle hat denn der da gehabt?
Ach so, ne, der spielt auch bei Sabagattery mit.
Ja, vermutlich genau, meinen wir den gleichen. Ist wirklich eine Sache, da braucht man wieder auch eine Folge mehr zum Reinkommen, weil am Anfang denkt man so, das ist so 60er, 70er Jahre Look, der in ihrer Wohnung, sehr bieder alles und der Typ, aber es ist einfach ein ganz toller Humor irgendwie, der so auf britisches Zeug steht, weil der versucht halt immer wieder irgendwie sich hervorzuheben in der ganzen Geschichte und dann gelingt ihm das trotzdem nicht. Er macht diesen Moslem, den Moschee-Oberen da, eben diesen Alex, Eric hat es rausgesucht, diesen Alan Tudyk, immer so ein bisschen rund, benutzt sein Büro, als wäre es seins und ja, klingt jetzt vielleicht auf den Anhieb vielleicht nicht ganz so, aber lässt sich auch schwer beschreiben, weil das ist halt so dieses kulturelle Pakistani, englische oder europäische, was aufeinander trifft. Und er versucht halt, die Werte irgendwie hochzuhalten. Allein der Vorspann müsste mal bei Google oder kannst du bei YouTube mal suchen, wie er dann so einparkt und die Oma da mit dem Rollstuhl nicht mehr durchkommt. Allein das macht. Und der geile alte Mercedes, ich weiß nicht, was für einer das ist. Bin nicht so ein Autofreak, aber so ein richtig hornaltes Teil, so quietschgelb oder quietschgelb-grün. Allein deswegen lohnt es sich schon mal zu gucken. Also, meine Empfehlung aus der Reihe BBC-Serien Citizen Khan sind auch nur 6 Folgen und man weiß auch schon, dass 2013 die zweite Staffel kommen wird. Ist einfach genial. Gut, also wie gesagt, das ist die kleine Empfehlung am Rande zum Thema englische Serien, weil da kriege ich die anderen immer schwer dazu, die auch mal reinzugucken, obwohl Eric eigentlich auch ein Freund war von How Not to Live Your Life und dem ganzen anderen Gedöns, aber man muss es ja nicht gucken. Die kann man sich aufheben, irgendwann die DVD-Box kaufen und dann in Ruhe nochmal alles am Stück gucken. So, kommen wir jetzt aber zur ersten Serie des Abends.
Moment, ein kleines Anliegen noch. Ich habe jetzt mittlerweile hier das ganze Setup, dass wir auch wieder livestreamen können. Also wenn bei unseren geschätzten Hörern das Interesse besteht, dass wir wieder mal eine Live-Sendung machen mit Chat und so, dann sollen die sich mal bitte melden.
Oder in den Kommentaren entsprechend vermerken.
Genau, und vielleicht auch vermerken, welche, also wir nehmen meistens Donnerstagabend auf, also da müsst ihr natürlich auch irgendwie dann Zeit haben.
Das wäre natürlich Voraussetzung. Ansonsten,
wenn ihr sagt, Donnerstagabend klappt es bei euch eh immer nicht, weil ihr da Fußpflege habt oder so, dann können wir es eh vergessen.
Gut, aber nun kommen wir zur ersten Serie des Abends und die wird uns Erik vorstellen und die heißt da Last Resort und so viel vorweg, es spielen U-Boote mit oder es spielt ein U-Boot mit und demzufolge ist es vermutlich eher was für Männer. Aber schauen wir mal, vielleicht hat es ja Annemarie auch total gut gefallen. Mich hat es das vorweg
warum ganz... Warum auch?
Weil warum allen warum anderen sollte Annemarie was gefallen? Die da gefällt doch nichts. Kannst doch nicht recht machen, die Mädel.
Was wollte ich jetzt sagen? Ich musste immer so ein bisschen unfreiwillig am Anfang so an das Boot denken und hatte fast Lust, da nochmal reinzugucken. Hab's dann trotzdem gelassen und bin bei Last Resort erstmal hängen geblieben. Aber Erik kann uns ja erstmal ganz kurz ein bisschen erzählen, worum es bei Last Resort geht eigentlich.
Ja, also wenn du gerade das Boot noch angesprochen hast, vielleicht für unsere Jüngeren, es gab mal eine sehr bekannte Fernsehserie, die im ersten deutschen Fernsehen lief, die hieß Das Boot, gab es glaube ich 10 Teile, wenn ich mich recht erinnere, wo es halt um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg ging, um die dazugehörige Besatzung. Da haben zum Beispiel solche illustren Leute wie Herbert Grönemeyer mitgespielt und Martin Semmelrogge und genau, so nach dem Motto, ja, sag mal, hast du Haare in der Nase? Und der Typ antwortet, ja. Ja, weil ich habe welche im Arsch, die könnten wir doch zusammenknoten. Solches so Humor war da, so Soldatenhumor.
Also es war stellenweise schon sehr untergöttlich, aber trotzdem auf irgendwie total authentisch spannend gemacht, ja. Und ich habe es damals auch noch live im ARD geguckt. Gab Regie? Ja noch so Sachen wie Aufnahme, gab es ja, glaube ich, zu der Zeit noch gar nicht, Erik, oder?
Nee, das war noch zu DDR-Zeiten. Dann bist du am nächsten Tag in der Schule, ey, sag mal, hast du gestern geguckt hier? So, ja, cool.
Eine Szene, die ich immer nicht vergesse, ist wie, ich weiß nicht, ob das Martin Semmelrogge oder Herbert Grönemeyer war, wo er erklärt hatte, Herbert Grönemeyer war ja nur der Korrespondent, also der Journalist an Bord irgendwie, ne?
Genau,
Kriegsberichterstatter Martin Semmelrogge gewesen sein, wo er erklärt, wie das funktioniert mit diesen Bomben, die von oben abgeworfen werden, wo sie so eine Bohle haben und dann so eine Orange in so eine, eben so eine Wasserbohle reinfallen lassen und alles spritzt und naja, müsst aber mal selber gucken, gibt es bestimmt als DVD mittlerweile, also auf DVD-Box günstig zu kaufen, das ist auf alle Fälle eine Sache, die man sich mal anschaffen kann, die echt Spaß macht.
Auch Blu-ray, Daniel, für 13 Euro.
Echt? Für 13 Euro? Na, dann auf alle Fälle, dann kauft den Blu-ray.
Ist ja ein Film. Der Film wurde damals noch aufgeteilt auf mehrere.
Nee, nicht ganz richtig. Es war genau umgekehrt.
Oder Alex, andersrum, ja.
Genau, natürlich. Es war eine Serie und aus der Serie wurde ein Film geschnitten und deswegen gibt es von dem Film auch mehrere Schnittfassungen. Es gibt zum einen die internationale Kinofassung, die hat ungefähr Spielfilmlänge, etwas länger. Und dann gibt es eine sehr lange Version, die eigentlich Director's Cut ist und ziemlich vollständig. Und die ist sehr empfehlenswert, weil da sind wirklich die besten Szenen drin zu einem interessanten Spannungsbogen zusammengefügt. Also wenn, dann Director's Cut. Aber ich glaube, auf Blu-ray gibt es auch nur den Director's Cut.
Und, was wir vergessen haben, da spielt Jürgen Prochnow mit, das ist der Kapitän des Schiffs, und Klaus Wehnemann, nämlich der gute alte Fahnder, Gott habe ihn selig, den gibt es ja nun nicht mehr. Also, die Creme de la Creme. Der ist doch tot, ja. Schon eine Weile. Ja. Leider. Aber die Fernsehserie gibt es auch zu kaufen. Also, die nicht auf Blu-ray, sondern nur den Film. Aber für 3,39 plus 3 Euro Versand habt ihr da für 6 Euro. Könnt ihr euch das unter Kaffee legen.
Blu-ray ist versandkostenfrei bei Amazon.
Nein, ich meine jetzt, wenn du die DVD, die Serie kaufen willst. Egal.
DVD.
Es geht hier um Last Resort. Wir springen mal wieder zurück zum eigentlichen Thema.
Genau. Übrigens, Heinz Hönig und Jan Vetter und Ralf Richter sind auch noch dabei. Ja, Last Resort handelt auch von einem.
Und Uwe Ochsenknecht, glaube ich, oder?
Das ist jetzt dünnes Eis, aber ich sag mal ja.
Weil da haben doch alle mitgespielt, die später was geworden sind.
Genau, ja, aber Thomas Gottschalk hat nicht mitgespielt.
Nee, den haben sie gleich am Anfang versenkt.
Das kann sein. Sky Dumont war dabei, sehe ich gerade. Egal.
Ein edle Tropfen in der Hand.
Genau.
Der Schiffskombüse.
Wir bekommen ein US-U-Boot vorgestellt, ein Nuklear-U-Boot, welches relativ...
Columbus.
Gut, das ist ja sehr gut, dass du mir so aushilfst. Ja. Wunderbar. Und das ist ein Navy Ohio Class Ballistic Missile Submarine. Nee, USS Colorado ist das. Nicht Columbus, Colorado.
Entschuldige bitte.
Oh, das dachte ich mal hier. Sicheres Auftreten bei völliger Unwissenheit hier, oder? jedenfalls dümpeln die da so in den Gewässern vor Pakistan rum. Und zuerst nehmen sie ein was ist das, Navy SEAL Team oder irgend sowas? Oder US Marines? Oder wen nehmen die da auf? Da irgend so ein Team
Seals.
Müssen sie.
Die Seals, ja.
Müssen sie aufnehmen und da erfahren wir schon, dass es da so ein bisschen so ein Beef gibt zwischen der Marine und diesen Seals, dass sie sich da für was Besseres halten und ein bisschen ein anderes Ding machen. Und, ja?
Ich habe immer gedacht, Ziel wäre schwarz, aber ne, das war jetzt doch viel.
Ach so, ja, vernarbt. Na, jedenfalls dümpelt
dieses... Karlau rausgehauen hier ohne Ende.
Jedenfalls dümpelt dieses Schiff vor Pakistan rum und die bekommen über ein Netzwerk den Abschussbefehl für ihre Atomraketen zugeschickt. Und das ist ein Netzwerk, welches normalerweise so eine Art Backup-Netzwerk ist. Das heißt, wenn das Hauptkommandonetzwerk, die Hauptkommandostruktur ausfällt, dann tritt dieses Backup-Netzwerk in Kraft. Und der Kapitän, gespielt von, ist das dieser André Brower oder so? Bin jetzt gar nicht sicher. Ja doch, der André Brower, Captain Marcus Chaplin. Den kennt man auch aus diversen Filmen. Der hat bei Dr. House mal mitgespielt. Da hat er diesen Arzt gespielt, der ihn da so ein bisschen interviewt hat immer. Also diesen Psychiater da. Bei Salt hat er, glaube ich, mitgespielt und den kennt man eigentlich. Also er sieht immer ähnlich aus wie irgendjemand anders, den man auch kennt, aber er wird wahrscheinlich immer dann gecastet, wenn sie eben nicht den anderen kriegen können. Und der sagt halt, naja, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu heftig, jetzt hier einfach so ein Abschussbefehl, wenn eigentlich alles noch so geht. Ich möchte das mal bestätigt haben, diesen Abschussbefehl. Und eigentlich, wer sich ein bisschen in militärischen Strukturen auskennt, diesen Abschussbefehl für speziell für solche Sachen zu hinterfragen, darf eigentlich nicht sein, weil da geht wertvolle Zeit verloren. Wenn wirklich irgendwo die Kacke am Dampfen ist, dann kann das nicht sein, dass erst noch jemand die ganze Zeit hin und her telefoniert und sich das nochmal bestätigen lässt oder so.
Da habe ich mal ganz kurz eine Frage. Ich muss mich mal ganz kurz unterbrechen, weil das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, ich habe ja nie gedient, ne? Also kann ich da nicht mitreden, aber ich frage mich halt wirklich, ob so eine hochrangigen Offiziere, wenn da jetzt wirklich so ein auf diesem zweiten Kanal, also die Secondary Source, eben so ein Befehl kommt, ob die immer gleich dann die Atombombe zünden würden. Also ob die das
machen die. Es gibt mit Sicherheit Personen, die das tun würden. Es gibt mit Sicherheit auch Personen, die das eben nicht tun würden, wie unser Mann. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass die gesagt haben, dass das über dieses Backup-Netzwerk reinkam, der Befehl. Weil wenn das über das Hauptnetzwerk reingekommen ist, dann hätte er bestimmt nicht gezögert. Also dann hätte er bestimmt das nicht hinterfragt und hätte sofort gezündet. Jedenfalls, kurz weiter in der Story, er ruft jemand an in Washington, um sich das bestätigen zu lassen, und die machen dann noch so ein paar, so einen lustigen Test, also die tauchen dann auf mit ihrem U-Boot und versuchen halt irgendwelche US-amerikanischen Fernsehkanäle zu empfangen und sehen dann eben, ja, da läuft hier noch Teleshopping und irgendwelcher Rotz da, irgendwelche Reality Jersey und irgend sowas, und dann sagen die, okay, die USA kann eigentlich nicht weg sein, ja, also dieses Backup-Netzwerk, dass das aktiviert wird, das kann eigentlich nicht sein. Diese Hin- und Her-Fragerei und diese Warterei, bevor dieser Befehl ausgeführt wird, führt aber dazu, dass man in Washington ebenfalls reagiert und den Kapitän von seinem Kommando entbindet. Und der zweite Offizier, der hatte auch Bedenken, und jedenfalls gibt es dann so wie so eine kleine Meuterei. Und kurz gesagt, die Bomben werden nicht gezündet, sondern stattdessen hetzt die US-Streitmacht ein anderes Schiff auf dieses U-Boot, was dieses U-Boot versenken soll, weil es eben den Befehl nicht ausgeführt hat. Ja, und weil da Atomraketen an Bord sind, und das ist halt dann eine Gefahr, wenn das in der Hand ist von jemandem, den man nicht mehr im Griff hat. Und dem können sie sich erfolgreich widersetzen und flüchten mit ihrem Boot auf eine nahegelegene Insel, auf der sich ein NATO-Stützpunkt befindet. Und diesen NATO-Stützpunkt, den kapern sie ganz einfach mal. Und die haben so einen Horchposten dort, also so Radarstation und Überwachung von allem Möglichen. Und da sind natürlich auch so zivile Beschäftigte dort. Und in diesem Ort gibt es natürlich auch noch ein normales Dorf daneben, wo halt ganz normale Leute von der Insel leben. Und das ist natürlich dann ein Ding, wenn da auf einmal so ein riesen Atom-U-Boot da in der Bucht liegt, und die rücken natürlich dann auch gleich mit allen Mann auf die Insel aus.
Da musste ich an Alex denken. Stell dir mal vor, der sitzt irgendwo am Strand im Liegestuhl mit einem Cocktail in der Hand, und vor ihm taucht ein Atom-U-Boot auf.
Ja, aber da habe ich mir auch gedacht, das ist sowas von unrealistisch, weil da hat ja gar nicht die Tiefe, ne, dass du da einfach mit dem U-Boot so nah an die Küste ranfahren kannst. Aber das ist halt Kleinigkeiten.
Das kommt immer drauf an, ne? Wie Radio Eric war.
Kommt
drauf an.
Ach, jetzt Eric, wir haben beide mit dem U-Boot gedient, aber das ist unrealistisch, dass ein U-Boot so nah rankommt. Egal.
Ja, kommt halt drauf an. Ne? Ich sag mal, in Westfrankreich, wenn du da mal die U-Boot-Dinger angeguckt hast, ne, da sind die auch bis ran ins Land. Ne? Da waren da die Dinger, wo sie die repariert haben. Ne? Da ging das halt auch. Da haben sie halt, aber egal, das war ja hier so ein Atoll und so. Das ist unrealistisch, dass es da so tief reingeht dort gleich. Hast du schon recht.
Siehst du.
Was, es ist auf jeden Fall, jetzt gehe ich in meine Kritik schon ein bisschen rein. Bin mittlerweile auf dem aktuellen Stand. Also ich habe jede Folge, die jetzt bis jetzt erschienen ist, gesehen. Das sind, glaube ich, 3 oder 4. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf eine Art, und auf eine andere Art finde ich natürlich das, was du jetzt sagtest, es ist natürlich fehlerbehaftet, was weiß ich, solche Geschichten und dann. Aber es sind einfach total coole Sachen, die da passieren. Also gerade in der ersten Folge, wo sie eben unter Druck gesetzt werden aus Washington, dass sie das Boot eben wiedergeben sollen, und der Captain, der schießt einfach mal eine Atomrakete Richtung Washington, ja, und pokert da ein bisschen. Ey, was eine geile Szene, oder? Also da saß ich da, dachte ich, oh ey, eine geile Scheiße, ja, auf sowas musst du erstmal kommen.
Das war halt so überraschend, also das müssen wir jetzt ein bisschen spoilern, weil du denkst halt, ja, der macht das eh nie, und ja, der lässt die vorher eh explodieren, und dann macht es irgendwann so Klick und du denkst, jetzt hat er wirklich irgendwie eine Schraube locker, dreht er langsam frei, weil sagt, nee, wir müssen das jetzt durchziehen, wir müssen die auch zeigen, die haben halt nicht in der nötigen Zeit geantwortet, dass wir sie ernst meinen. Und denkst du, hä? Wie jetzt? Und dann werden sie ausgebombt.
Wie weit seid ihr denn?
Ich habe nur die erste gesehen bis jetzt.
Okay.
Und finde es aber auch also im gleichen Schema wie du. Also ich finde es wirklich interessant, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, deswegen würde ich von dir gerne mal wissen, wie sich es nachher weiterentwickelt. Also auf welcher Ebene geht das? Ist das so ein Conspiracy-Ding? Also dass die sagen, okay, da ist irgendwas im Hintergrund. Keine Ahnung, die versuchen jemanden zu putschen, den Präsidenten. Oder was ist da so der rote Faden, der sich dann durch die ersten 4 Folgen oder so, die du geguckt hast, durchzieht? Außer ein U-Boot vor der Küste.
Ja, es ist so, dieses Thema U-Boot vor der Küste ist leider zu sehr im Vordergrund. Also es geht in den Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, in der einen Folge ist dann halt dass quasi ein Angriff gestartet werden soll, eine spezielle Spezialeinheit wird geschickt, die eben...
Um diese ganz schwierige Situation zu lösen.
Genau, um diese spezielle Situation zu lösen. Und die wird halt abgefangen, beziehungsweise stellen sie dann was Überraschendes fest, dann was es auf sich hat mit dieser Spezialeinheit, das möchte ich jetzt nicht spoilern. Vorher parken sie das U-Boot noch und da müssen sie halt völlig blind, weil sie kein Ping, kein Sonar verwenden können, weil sie sonst geortet werden können. Fahren sie dann so in unterirdischen Höhle rein, das ist schon auch wieder ein bisschen Hanebüchen und so. Aber irgendwie, es ist dann noch das ganze Thema auf der Insel, die Interaktion mit den Leuten dort. Ich meine, dass die eine hübsche Frau da, die eine Barkeeperin, dass da sich einer rein verguckt, das ist ja auch so klar wie Kloßbrühe. Und dann diese Seals, die wollten ja so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Die sagen, nee, das ist euer Problem. Wir bleiben jetzt hier, wir machen uns hier ein paar schöne Tage mit einem Cocktail, so wie der Alex hier auf der Insel. Ne? Macht ihr mal, löst ihr mal euer Problem. Ne? Und das ist aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so. Also speziell der eine Typ, der mischt sich da auch schon ein bisschen mit ein und hilft denen ein bisschen mit, aber nicht so, dass die es merken.
Der hat ja auch da immer so rumgeheult, ne? Am Ende dann hat so gesagt, ja, seine Schuld und sowas. Ne?
Ja, da sind halt so viele Sachen, die dann jetzt noch irgendwie noch ein bisschen im Dunkeln liegen oder noch so ein bisschen herauskommen. Man erfährt halt auch viel über die Vorgeschichte der einzelnen Personen. Und parallel dazu ist eben diese Verschwörungsgeschichte. Das hat man ja schon im Pilotfilm mitbekommen, dass die Mutter von dem einen Typen, der ist ja irgendwie in so einem Verteidigungsministerium oder sowas, ne? Und der dachte ja, seine Tochter, die wäre irgendwie tot, aber dass die jetzt doch lebt und so. Und der wusste gar nicht, was da jetzt gerade abgeht.
Der wusste auch nicht, dass die an Bord ist irgendwie. Das ist ja das Komische, naja, ne?
Und da gibt es halt dann die eine Frau, das ist wie so eine Lobbyistin, die mischt da halt überall drin rum. Und
ich dachte, das wäre die das Boot entwickelt hat oder irgendeinen Antrieb oder irgend sowas. Also die sagen das da irgendwie, dass die hat irgendeine Signatur, dass jedes U-Boot überall weltweit irgendwie geordnet werden kann. Und
genau.
Ja, die wollte jetzt nicht ihre Technik da versauen lassen, indem das Ding abgeschossen wird.
Den U-Boot hat auch hier so eine, wie damals bei den romulanischen Warbirds bei Star Trek, hier so eine Cloaking-Device, haben die auch mittlerweile schon mal ausprobiert. Und also diese ganze Verschwörungsgeschichte, was eigentlich dahinter steckt, das kommt mir momentan noch ein bisschen zu kurz. Mir ist es momentan eher so Inselgeschichten, dann eben, ja, wie können sie das sichern dort, ihre Position, dass sie eben nicht überfallen werden von irgendwelchen US-amerikanischen Streitkräften. Und da sind halt auch immer irgendwelche U-Boote vor der Küste, die aufpassen, sobald wir die rausfahren, dann geht es halt irgendwie los, dann wollen die das Schiff abfangen oder sowas, weil die haben ja gesagt, sie wollen diesen 200-Meilen-Radius, wo kein anderer drin ist. Und die müssen sich halt ab und zu mal bewegen mit dem U-Boot, um irgendwas zu machen. Und kommen die halt schon sehr nah an diese Grenze selbst ran, ja, dass dann die anderen draußen warten. Und also ich finde es, also trotz der Fehler, die es beinhaltet, finde ich es eigentlich eine ziemlich coole Serie. Also ich habe da zwar so meine Bedenken, dass die irgendwie verlängert wird oder dass die überhaupt vernünftig zu Ende geführt wird, aber ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es passiert, weil die Charaktere sind irgendwie cool. Also der Kapitän und eben sein zweiter Offizier, dann spielt der alte Terminator mit hier, wie heißt der? Dings hier.
Ah, ich weiß, wen du meinst, aber...
Robert Patrick, genau.
Der so der Böse an Bord ist.
Genau, der Robert Patrick spielt mit und der, den haben sie ja quasi gefangen genommen gehabt und der wiegelt so ein bisschen so seine Mann auf. Der ist halt, dem vertrauen halt viele und der ist halt gefangen genommen und gibt so ein bisschen Intrigen und jetzt. Aber
das Komische, von dem weißt du von Anfang an, dass der irgendwie querschießen wird. Der ist schon so eine Figur, der steht nur dumm rum und trotzdem weiß er, dass der irgendwie bald da ja, den Leuten ins Bein pissen wird sozusagen.
Der hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Und ein was ist noch, das kann ich jetzt eigentlich, das kommt eigentlich erst ein bisschen später raus, ist jetzt aber kein direkter Spoiler, wenn ich es euch verrate. Es war nur der eigentliche Kapitän, der Marcus Chaplin, der hat halt auch noch so eine Geschichte, der hat seinen Sohn verloren im Afghanistan-Krieg durch Friendly Fire und lastet dies der US-Regierung an, weshalb er auf die US-Regierung nicht so zu sprechen ist. Und das kommt halt auch raus und die anderen haben halt jetzt Bedenken, dass er da nur seinen privaten Krieg durchführt und sich dann quasi Opfer, dann Märtyrer werden will, weil er eh nichts mehr zu verlieren hat und weil er eh schlecht drauf ist und da will halt, da kommt halt so ein bisschen Unruhe rein. Das heißt, selbst die am Anfang gesagt haben, ja, nee, wir feuern das Ding jetzt nicht ab und die standen hinter ihm, die sind jetzt auch ein bisschen so ins Bedenken gekommen, ob das alles so richtig war.
Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, dass die Tochter ja auch quasi kurzzeitig der zweite, wie heißt denn das bei denen eigentlich so, der zweite Offizier XO, ist.
Der haben immer XO genannt.
XO. Ich
weiß, was das heißt.
Executive Officer, glaube ich. Also jedenfalls in Second in Line Command oder wie auch immer, das heißt egal, jedenfalls. Und was ich da geil finde, und man merkt halt schon, was habe ich mir auch gedacht? Frauen an Bord eines U-Boots, geht denn das gut so? Und da finde ich schön die Entwicklung von ihr. Also man merkt, am Anfang hat man so das Gefühl, ja, die tanzen die ein bisschen auf der Nase rum. Und am Ende dreht sich das aber so. Und dann geht es, erstens reden sie mich mit Sir an und zweitens sind sie jetzt irgendwie verhaftet und sowas. Das finde ich schön gemacht. Also das ist so ein Seitstrang, der irgendwie ganz nett ist. Ansonsten ist es halt für Männer ist halt viel Action. Es ist so ein bisschen viel Krach, Boom, Bang irgendwie, zumindest im Piloten. Ist das dann, bleibt das so, dieses Action-lastige, Erik?
Ja, und es ist halt auch viel dann so U-Boot-Action, weißt du, so wie, ja, wir tauchen jetzt wie bei das Boot damals, ja, wir gehen unter die Grenze, die eigentlich zulässig ist für das Boot, weil wir müssen ja, weil da oben sind die Bösen und dann knackt's alles und knarzt und ja, mal gucken, ob das Boot aushält und ja, das muss das Boot aushalten.
Also für echte Kerle ist das auf alle Fälle was. Alex, du wolltest noch irgendwas sagen?
Ich wollte noch einwerfen, dass du eine Emanze bist, auch nicht so getreidigst. Aber ich wollte mal meine Meinung sagen zu der Serie. Wenn ich darf schon.
Klar, mach einfach.
Darf ich schon was sagen? Also ich habe ja die ersten 5 Minuten oder ersten 10 Minuten hatte ich ja wirklich gedacht, oh, was ein Scheiß und das mit dem U-Boot alles so geleckt, weil man ja wirklich ein Kind, wo alles dreckig und süffig ist. Und dann ist es so ein gelecktes, sauberes U-Boot und dann irgendwie so relativ sehr ansehnliche Frauen da um die Ecke, die da drauf dienen. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen unrealistisch, dass da so schöne Frauen auf so einem U-Boot dienen. Aber dafür muss ich dann auch zugeben, dass das doch sehr spannend ist, Erik auch beipflichtet, dass die Story entschädigt für die Fehler, also dass dann so ein bisschen alles unrealistisch ist, das entschädigt doch mit der Story. Also ich werde da wahrscheinlich auch nochmal 1-2 Folgen mehr gucken.
Ich freue mich schon auf die 7. Folge, die hat dann nämlich den Titel Nuke It Out.
Ist spannend. Ihr seht schon, die Kerle haben voll ihren Spaß. Natürlich haben wir ja auch noch ein Mädel im Team und wollen auch mal die Meinung von Annemarie hören. Ich würde ja sagen, dir hat durch diese heißen Kerle und die viele tolle grüne Atmosphäre auf der Insel auch sehr gut gefallen, oder?
Also von der Insel hat man jetzt nicht so viel gesehen und der eine Typ sah, glaube ich, ganz gut aus, aber Englisch.
Stimmt, der Seal, der dann Bar sich betrinkt.
Ach, keine Ahnung. Nee, stimmt nicht. Das war ja eins dieser Klischees. Und dann kommt diese Frau, die ihn überhaupt nicht kennt. Und der heult und die nimmt einen natürlichen Arm, Wildfremden. Und ach, um schon in meiner Kritik zu sein. Also, keine Ahnung. Mir hat damals schon der Trailer überhaupt nicht gefallen. Hab dann aber, ich glaube, das habe ich hier schon mal gesagt, von vielen Stellen gehört, ja, doch, ganz gut. Auch hier diese ganzen Journalisten, die schon die Piloten sahen. Ja, bester Pilot des Jahres. Und ich so, what the fuck? Vergleichen ja viele gerade von der Spannungskurve und überhaupt vom tollen Setting und wie das kreiert wurde, stellenweise mit Lost. Und das sehe ich nur überhaupt nicht. Also mir war das... Ja, okay, ihr nicht, ja, aber das habe ich an vielen Stellen auch gelesen und das sehe ich nun überhaupt nicht so. Ging ja auch nur 45 Minuten oder 40 Minuten, für mich persönlich war das zu viel. Also das war jetzt nicht irgendwie zu gequetscht alles, man konnte dem Ganzen schon folgen, aber für mich war es trotzdem zu überladen, zu viel und dann schon ein bisschen viel Patriotismus auf eine Art und Weise, die jetzt da, ich hätte mir da mehr Badass, was aber eigentlich funktioniert, da das ja alles Army-Typ oder Navy-Typen sind, ja. Das hat mir einfach nicht gefallen, die Charaktere, die fand ich wie zum Beispiel, ja?
Was willst du denn more badass als eine Atomrakete Richtung Washington?
Ja, nein, ja, aber sonst war mir das, ach so, ach ja, ich stehe zu ihnen und ach, ich weiß, das gehört dazu und so müssen die Typen ja auch sein, sonst würden die da gar nicht auf dem U-Boot sein. Ich weiß, das ergibt jetzt keinen Sinn, aber deshalb mag ich wahrscheinlich auch diese Art von Film und dann entsprechend die Serie nicht, weil es einfach nicht mein Genre ist und ich den Menschenschlag dann nicht so toll finde und entsprechend, wenn ihr jetzt, Erik, du bist ja dann doch noch, du guckst ja doch noch weiter, aber ich habe dann für mich aber auch überlegt, dann guckst du jetzt noch die zweite Folge, vielleicht entwickelt sich's ja noch, aber nee, ich habe da jetzt für mich beschlossen, nein, genau wie bei Revolution, man muss sich nicht überall hingeben und dann vielleicht mit einem Augenzudrücken da weiterschauen, das hat mir einfach nicht, das hat mich nicht angesprochen, auch die Männer nicht und auch die Frauen nicht und auch die Insel nicht und das Wasser vielleicht, weil Wasser ist ja immer schön, aber es sieht wohl gut aus, wurden noch ein paar mehr Folgen oder zumindest Drehbücher bestellt für Last Resort. Also
okay.
Könnte tatsächlich noch was werden.
Also momentan sehe ich bloß, dass 13 Folgen erstmal geordert worden sind. Mehr erstmal noch nicht. Aber für 13 Folgen ist erstmal, denke ich mal, genügend Handlung vorhanden und wie gesagt, an alle Kerle den Befehl einfach mal reingucken. Ich denke mal,
ja, also ich denke mal, für Kerle, für richtige Kerle, so wie euch drei, ist es auf jeden Fall was.
Naja, und ich muss sagen, also ich bin da noch ein bisschen ja, hin und her gerissen. Also wenn das jetzt so weitergeht mit immer nur Insel und wir müssen das irgendwie verteidigen, dass wir da dort sind oder so, dann pff, ja. Aber wenn das noch ein bisschen weitergeht, dieses Verschwörungsthema und ja, noch ein bisschen mehr Drive reinkommt. Es ist auch so, der Pilotfilm, der hat eine ganz eigene Art und eine ganz eigene Sprache. Der ist auch gedreht von Martin Campbell, der ja zum Beispiel auch James Bond verschiedene Filme gedreht hatte, Casino Royale zum Beispiel, und der hat zum Beispiel auch diesen Bergsteigerfilm Vertical Limit gedreht oder GoldenEye hat er auch gedreht als James Bond, also ein Action-Erfahrener, der sich so ein bisschen mit Pathos auch auskennt und mit Militär und so. Das merkt man dem Film auch an, so von der Art her, wie es gedreht ist, wie es geschnitten ist. Die weiteren Folgen, die sind schon ein bisschen hinter dem Pilotfilm, also so eine Sachen wie Atomrakete gegen Washington findet man da halt nicht, solche What the fuck Sachen. Es sind aber trotzdem interessante Fortsetzungen, ja. Also ich bin da noch irgendwo bei 6 bis 7 Punkten. Ja, mal schauen, in welche Richtung es dann tendiert, das Pendel, ob es nach unten geht nachher mit den weiteren Folgen oder ob es nach oben geht.
Aber du hast zumindest erstmal die ersten Folgen gesehen, das heißt, dass es schon mal nicht so schlecht ist und deswegen einfach selber mal reingucken und ein Bild machen. Kommen wir nun zur zweiten Serie des Abends. Und da muss ich gestehen, die habe ich noch nicht gesehen, deswegen lasse ich mir die von euch mal schmackhaft machen und Schande über mein Haupt, ich habe die nicht gesehen, obwohl ich sie gerne sehen wollte, denn da spielt einer meiner Lieblings, sagen wir mal so, Schauspieler mit, die man so haben kann, wenn man Lost geguckt hat, nämlich Terry O'Quinn, seit, ja nicht seit langem, aber wieder eine der Serien, wo er mit einer doch feste Position, denke ich mal, spielt. Und Alex wird uns mal ganz kurz vorstellen, worum es denn bei 666 Park Avenue eigentlich geht und was denn da so nun Fazit ist.
Ja, gerne doch. Also wie gesagt, X-Park Avenue heißt die Serie. Wie man schon spielt, die Serie in New York und eigentlich auch also Hauptplatz oder Area, wo der spielt, ist einfach ein großes New Yorker Wohnhaus. Also wie gesagt, ist aber nicht die Adresse 666 Park Avenue, sondern eigentlich 999 Park Avenue. Sieht man halt im wo eigentlich 666 heißt. Also es wirft so einen Schatten da und dann ist es halt 666. 666 ist ja auch dieses Zeichen vom Teufel, je nachdem, wie man das interpretieren will. Auf jeden Fall, wie gesagt, spielt in New York in einem riesen Wohnhaus, wo halt keine Ahnung, 100 Leute drin wohnen. Und der Terry O'Quinn, der spielt halt, also müssen wir korrigieren, wenn ich sage, aber ich glaube, er spielt den Hausbesitzer, meine ich. Ich weiß nicht genau, ob,
ja.
Ob der, oder.
Ja.
Ja.
Ja, ne, Haus. Und auch ein junges Ehepaar kennen. Er so ein auf der Karrierespur ganz unten noch, aber beginnt jetzt so in New York halt deine Karriere. Und sie, eine arbeitslose Architektin, bewerben sich halt in dem Haus, wo sie, auch nicht, ob das so, dass es sowas gibt, aber anscheinend ist es so, bewerben sich in dem Haus als Hausverwalter, sag ich mal, als Haus, als besser Hausmeister, um dann dort eine Wohnung zu beziehen. Irgendwann ist das so gewesen. Ne? Also die bewerben sich schon offiziell dann dort. Das heißt, sie, also die Frau aus dem Pärchen, würde dann halt so eine Art, ich sag mal, ganz flapsig Hausmeister spielen dann dort. Und wir sprechen halt bei dem Terry O'Quinn, wie hieß er in der Serie? Ich sag mal, wir sprechen dann halt bei dem Hausbesitzer vor. Sieht erst nicht so gut aus, dass ich den Job bekomme, aber dann gibt es Schönung und sie bekommen dann halt doch den Job und ziehen dann halt an eine dementsprechend Hausmeisterwohnung, die aber ziemlich groß und ziemlich wuchtig ausfällt, so eine richtig schöne, hohe.
Also wie deine neue, ne?
Wohnung. So wie meine neue Wohnung, genau wie meine Wohnung, also richtig, richtig schöne, große New York. Ziehen da ein, kriegen den Job und leben halt da so vor sich hin. Ja, wie gesagt, und sie haben die Stelle bekommen, leben in dieser wunderschönen Wohnung. Erfährt schon eigentlich am Anfang der Serie, dass das Haus so ein bisschen was Gefährliches, Magisches in sich hat. Also man sieht so einen Vorfall im Beginn der Folge, dass ein Violinenspieler, ein Spieler in einem Orchester abrupt irgendwie nach Hause wieder rennt und Ultimatum nicht einhalten will, das Haus irgendwie panisch, aber doch irgendwie wieder durch ein kleines Fenster aus Tür, also das klingt ein bisschen komisch jetzt für die Sterne vielleicht, aber dann wieder in das Haus so zurückgezogen wird und gesaugt wird in das Haus, ne? Und da bemerkt man schon, dass dieses Haus so ein bisschen was Mystisches an sich hat und dass der Besitzer halt auch so ein bisschen in sich hat. Das wird schon ein bisschen oder wird sehr, sehr gut von ihm verkörpert. Ja, zurück zu dem Ehepärchen oder Ehepaar. Wohnt jetzt halt da in diesem Haus, in diesem Hausmeister, in der Hausmeisterwohnung. Und die Frau hat halt diesen Hausmeisterjob und geht halt durch das Haus durch und kümmert sich halt um so Sachen halt wie eine Lampe geht nicht und sowas Sachen halt. Ne? Und findet dann halt im Keller auch ein wunderschönes Mosaik im Kellergebäude und forscht da ein bisschen hinterher oder forscht, was das so zu bedeuten hat und will sich ja auch halt so ein bisschen historisch mit dem Haus beschäftigen, was er dann auch macht. Findet auch dann raus, dass das Haus so ein bisschen was, finden sie auch dann schon raus, dass das Haus ein bisschen was mystisch. Was wir dann auch noch kennenlernen, ist ein anderes Ehepaar, was dann halt, wo sie Fotografin ist, also so ein Nebencharakter, wo sie Fotografin ist und er so ein Schriftsteller ist und die sind halt auch waren sie dann halt befreundet mit dem Hausmeister-Ehepaar und dem passiert dann auch irgendwie was Mystisches und was Seltsames in dem Haus. Also da gehen halt seltsame Sachen vor in dem Haus und grob gesagt hat dieser Hausbesitzer halt so ein bisschen was Teuflisches, halt so der Hauptplot oder die Hauptcharakter, die dann halt vermutlich in den nächsten Folgen, ich hab auch noch die erste gesehen, erkunden oder diese Geheimnisse des Hauses herausfinden. Und ich vermute mal ganz stark, dass dann halt jede Folge so ein Monster of the Week, nenne ich es mal, ist, wo immer ein Fall gestellt wird, der Hausbesitzer halt, wie ich vermute es mal, so eine Seele halt irgendwie nimmt oder wo halt dann eine Person mit dem Hausbesitzer, ich nenne ihn jetzt mal Teufel, irgendwie so einen Pakt schließt und halt seine Seele verkauft und dafür weiß was bekommt, aber dann halt seine Seele halt dann auch irgendwann wieder ganz platt gesagt halt dann mit dem Teufel in die Hölle fahren muss. Ja, aber auf jeden Fall Wertung von meiner Seite aus, ist es sehr, sehr spannend, sehr mystisch gemacht. Ich verstehe es auch, also ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt mit Serie, ist wieder sehr, sehr schöne Hauptdarstellerinnen dabei, also weiter was fürs Auge. Man kann auf jeden Fall, also ich gucke mir auf jeden Fall in weiteren Folgen an, weil das doch sehr, sehr unterhaltsam und sehr, bisschen gruselig, bisschen Horror dabei ist. Kann man ganz gut gucken.
Für mich klingt es spannend. Roter Faden ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden, auch wenn du das versucht hast darzustellen. Wahrscheinlich wirklich Monster of the Week. Ann-Marie, du hast dir nun schon mehrere Folgen geguckt. Am Anfang warst du ja auch begeistert, so viel können wir ja mal vorwegnehmen. Dann flacht es ein bisschen ab. Gibt es denn roten Faden? Was ist denn so der rote Faden, der sich für diese Show oder worauf sich die Show halt so aufbaut oder anhängt?
Ja, also erstmal allgemein, wir lernen ja schon der Pilotfolge kennen, wie Alex gerade sagte, also der eigentliche Hausbesitzer, gespielt von Terry O'Quinn, dass der nicht das Mastermind hinter den bösen Sachen ist, aber er weiß auf jeden Fall um die bösen Sachen, die da, oder mystischen Sachen, die da passieren und kann das teilweise so ein bisschen beeinflussen. Das ist natürlich der rote Faden, dass wir da rauskriegen, warum. Also ich habe bisher 3 Folgen gesehen und da ist es dann schon so, dass er noch mehr Leute zu einem Pakt mit dem Teufel drängt und teilweise auch ohne, dass die es merken. Also er als ganz netter Mann, also er zeigt sich jetzt nicht als böser oder so nach außen. Das ist so die eine Sache und dann die weibliche Hausmeisterin oder Hauswirtschafterin oder jetzt eben die den neuen Job annimmt, die hat ja wie gesagt Architektur studiert und irgendwie halt so historischen Kram und sie findet dann eben etwas in dem Haus, also da ein auf dem Boden im Keller ein, ach ja, kein Gemälde, aber halt
Mosaik.
Irgendwie so ein
Mosaik,
exakt. Und da geht sie dem Ganzen eben auf die Spur und dann erkennt sie auf einem alten Bild, oh, da war mal eine Tür und jetzt ist da keine. Also allgemein, sie erkundet so das Haus und wir eben mit ihr, was da noch. Und dann findet sie in einer Wand zwischen zwei Zimmern, sind da plötzlich tausende von Fledermäusen und so. Und also es gibt schon den roten Faden, also eben dieses Böse und wir ergründen, warum, was dieses Böse ist und so. Und eben jede Woche passiert eben einer Person was oder zwei Personen oder so, das kann man so grob sagen.
Aber klingt für mich bis jetzt, was ihr so erzählt habt, doch unheimlich spannend, weil es halt, wie Alex immer so schön sagt, mystisch ist, weil halt was kommt, was erst entdeckt werden muss, weil Terry O'Quinn mitspielt. Und was ist aber dann der Punkt, wo du sagst, jetzt nach ein paar Folgen mehr, nee, irgendwas stört mich, irgendwas ist mir zu blöd, irgendwas turnt mich quasi nicht mehr, also was spricht mich nicht mehr so an?
Also erstmal allgemein, das ist viel zu, es klingt jetzt blöd, aber es ist viel zu glatt. Also es sind viel zu schöne Menschen da. Dieses Böse wird zu, nicht zu billig, aber also zu einfach dargestellt irgendwie. Also für mich kommt auch kein Horror auf irgendwie. Dann stellt sich diese, heißt sie Jane oder so, die sieht für mich wie eine, die ist wirklich Jane, wie geil. Also eben diese blonde Hauswirtschafterin, die stellt sich viel zu dumm teilweise an und also wirklich, also richtig dumm, dass ich dastehe und gegen den Bildschirm schreien möchte. Dann allgemein das andere Pärchen, wo der Mann der Schriftsteller ist, das ist auch, also ich mag den Schauspieler nicht, aber auch seine Rolle, viel, also richtig nervig und furchtbar. Und dann gibt es da noch so ein kleines Mädchen, oder na klein, also Teenager-Mädchen, die hat auch irgendwas zu verbergen, was ich noch ein Stück weit interessant finde. Also, und sie erzählt aber halt in der ersten Folge eben den Pärchen, ja, müsst aufpassen, hier gibt's Diebe. Und dann stellt sich natürlich raus, dass sie die Diebin ist. Das ist jetzt kein Spoiler, aber das ist halt so Sachen, die so klar auf der Hand liegen, die, das ist irgendwie ärgerlich. Das ist einfach, also mir macht das auch überhaupt keinen Spaß. Und ich ärgere mich da sehr drüber. Das Einzige, weshalb ich jetzt überhaupt 3 Folgen gesehen habe, ist Terry O'Quinn und seine Serien-Ehefrau wird gespielt von Vanessa Williams, die man kennt, wenn man es denn schaut, aus Desperate Housewives, da hat sie jetzt die letzten Staffeln mitgespielt und bei Ugly Betty. Das ist eine extrem coole Darstellerin, also ich mag die sehr und die beiden als Paar, die sind schon echt cool und also jetzt mal Hanster, also jetzt mal niemand würde das schauen, wenn die beiden nicht mitspielen würden. Also ich glaube, hätten die nicht den Aufhänger, dass Terry O'Quinn da der einer der Hauptdarsteller wäre, die Serie hätte gar nicht so viel Augenmerk, hätte da kaum jemand drauf geworfen, weil ansonsten ist es ein sehr billiger, glattgezogener Abschlag von American Horror Story irgendwie. Also
das wollte ich gerade fragen, es erinnert mich so ein bisschen von dem, was ihr so erzählt habt, so an diese Art von Setting. Also eben doch Horrorgenre und du hast halt einen so ja, Hauptperson, die irgendwie damit involviert sind und viele kleine Nebencharaktere, die da auch irgendwas mit zu tun haben oder auch nicht. Ich guck's trotzdem, also ich guck's immer noch, auch wenn du es jetzt so ein bisschen abschwächst, aber weil es ist halt wirklich, klingt interessant, klingt spaßig, aber ich sehe auch, von den Zuschauerzahlen war halt wirklich der Pilot auch der am besten vertreten war, also hatten die meisten Zuschauerzahlen und dann geht's ein bisschen runter, obwohl es immer noch so im fast 5-Millionen-Bereich ist. Dann nochmal die Frage
Was für Fox nicht viel ist.
Ja, na, ich kann es nicht, also nicht relativieren.
Läuft das nicht bei ABC?
ABC? Warte mal.
Es läuft bei ABC.
Okay, ja, ne, aber es war ein großes Netzwerk. Also, ja, ABC ist ja auch ein ziemlich großes Netzwerk. Also, da sind die 6 Millionen, 5 Millionen ist da nicht so viel, ne? Ich sag mal, wegen 4, noch was Millionen haben sie damals 24 abgesetzt, ne?
Na gut, aber da waren die Produktionskosten vielleicht deutlich geringer. Das weiß ich nicht. Also jetzt bei dem ist es so deutlich geringer oder auch höher. Keine Ahnung.
Also die Schwächen habt ihr ja alle schon irgendwie rausgearbeitet. Also es ist einfach relativ wenig spannend. Also die entdeckt da halt was in dem Haus, ja, huhu, und es passieren komische Sachen und so. Ich gucke auch sehr viel in dem Genre, also in dem Horrorfilm-Genre oder Gruselfilm-Genre. Irgendwie hat mich das alles nicht gerissen und irgendwie nicht interessiert, dass irgendwie, dass ich wissen wollte, wie es jetzt unbedingt weitergeht oder sowas. Das ist halt für mich so ein, ja, es gibt ein Genre dafür, das nennt sich Haunted House, also irgendwie gruseliges oder verhextes Haus. Also da gibt es auch ganz viele Filme in der Art, wenn ihr da mal was Gutes sehen wollt. Guckt mal Insidious an, den Film, den gibt es auf DVD und Blu-ray, Daniel. Das ist ein ziemlich guter Film, der richtig so oldschool-mäßig das Thema Haunted House aufarbeitet. Aber das hier, wie es der Annemarie schon gesagt hat, wenn hier nicht Terry O'Quinn dabei wäre und die andere, ja, also wer würde das dann gucken? Also. Und ich finde auch, ihn dort einzusetzen, das ist wirklich Perlen für die Säue. Also da könntest du wesentlich mehr machen. Also da hat er ja selbst in Hawaii 5.0 noch eine bessere Rolle gehabt und eine mehr Auswirkung mit seiner Rolle, sagen wir so, als hier. Hier sitzt er nur da und guckt irgendwie gruselig in die Kamera und das war's.
Ja, aber vielleicht gerade deswegen, weil er war ja so ein bisschen der Typ, der eben so dieses, auch dieses Dunkle verkörpern konnte, prima. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht war er so angelegt, dass er halt doch zum einen Zuschauer zieht und zum anderen halt so ein bisschen, ja, wo nicht ganz klar ist, was seine Rolle ist.
Die einzige Hoffnung, die ich hatte, ich habe auch nur den Pilotfilm geguckt, weil mehr hat mich da echt nicht interessiert. Und ihr habt es ja vorhin gehört, ich habe hier Homeland und so weiter. Einzige Hoffnung, die ich habe, was natürlich, wenn das ABC ist, wird es nicht funktionieren, aber dass es mal ein Treffen gibt zwischen Person of Interest und 666, dass dann irgendjemand quasi irgendwie bedroht wird und auf der Liste steht und dann müssen die da in das Haus oder so, dass sich quasi Locke und Ben mal wieder begegnen oder so, sind ja alle beide in New York.
Das kann ich ja nicht versprechen, aber
Das
was kommen
wäre
wird,
lustig.
ist ein Gastauftritt von Whoopi Goldberg. Die wird in einer der nächsten Folgen dort
Oh
mal
yeah.
auftauchen. Und die finde ich mal ganz nett
Wow.
als Schauspielerin. Also ich mag die. Also es ist nicht so, dass du sagst, so,
Wie
ach, die schon wieder.
hieße Guinan, hieße, ne? Guinan hieße bei Star
War
Trek.
Star Trek? Ach, keine Ahnung, ich merke mir den Namen nicht, das weißt du doch.
Aber Star Trek kennst du, oder?
Ja, das ist hier dieses mit dem U-Boot, die Serie, ne?
Genau die. Ja, die, wo der eine Junge immer fliegen konnte, ne?
Josh Whedon. Mit den Spraydosen. Mensch, die
Nee,
müssen wir
nicht
irgendwann
Joss
nochmal.
Whedon, Will Whedon.
Will Whedon.
Ah ja, das mit den Spraydosen.
Egal. Also, ihr seht schon, es ist ja, ein bisschen kontrovers diskutiert. Also, mich hat es noch nicht abgeschreckt, aber wie gesagt, ihr habt schon
Wieso, wir
recht.
fanden es alle scheiße?
Nö, wieso
Fand jemand
denn?
gut von uns?
Nee, Alex fand es ganz okay. Ach so,
Und
ich fand
Ann-Marie
es
hat ja
eigentlich
auch
nicht
ein paar
so
mehr
okay.
Folgen geguckt. Also heißt es ja
Alex fand es
zumindest.
nicht okay, sagt er gerade.
Egal. Also, ihr
Was?
seht,
Ach so?
guckt einfach mal rein, macht euch ein Bild, Terry Quinn spielt mit und mich hat es noch nicht abgeschreckt von dem, was ihr so erzählt habt. Ich finde es immer noch relativ, ja, spannend. Kann natürlich sein, dass es nach der ersten Folge relativ schnell abnimmt, beziehungsweise spätestens nach der zweiten, aber die werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Kommen wir jetzt zu einer Serie, wo ich, das nehme ich mal wieder vorweg, wahrscheinlich echt einen schweren Stand haben werde. Es geht nämlich um Vegas, die neue Show, ja, von CBS, aber das vorweg soll wahrscheinlich so ein bisschen müder Abklatsch von den Versuchen von HBO sein, irgendwie so Boardwalk Empire, Mad Men, dieses Feeling aufzubringen. Worum geht's? An ja doch relativ bekannten oder guten Hauptdarstellern wird eigentlich nicht gespart, denn wir haben dort Terry O'Quinn. Der spielt da auch mit, gleich am Anfang ist er aber tot. Nee, Quatsch, also es spielt Dennis Quaid mit, der im Las Vegas der 60er oder 70er, also noch ein Weilchen hin, wo die Mafia noch dick am Rudern ist, wo die Hotels gerade gebaut werden, dort plötzlich zum Sheriff ernannt wird, nachdem er, das habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung, weil es schon etwas lange her ist, hat es einer von euch zufällig noch parat, was der vorher gemacht hatte? War der nur auf der Ranch tätig oder irgendwie?
Dachte ich ja, oder? Und dann haben sie halt die Tote da gefunden und
Ja, und da haben sie ihn halt geholt und ich
hat
weiß
er
nicht mehr
sich da halt
genau,
ins Spiel
warum.
gebracht. Nein, der war halt da und hat halt ein bisschen was erkannt, was da gewesen ist und.
Naja. Gut, also, wie gesagt, er kommt dann, wird gerufen, wird seine Hilfe wird angenommen, weil er halt ja, zum einen die Gegend kennt, zum anderen halt einen guten Blick für Details hat Und nachdem diese eine Tote gefunden wird, ist er am Ermitteln. Schnell merkt man auch, beziehungsweise sieht man am Anfang auch schon, weil der Mafia-Mob gespielt von, ich kenne den Michael. Von dem Fantastic Four, ja, wie heißt der?
Michael Chiklis.
Das ist der etwas kräftigere mit den kurzen
Flamme
Haaren.
Flamme war das bei Fantastic Four.
Hat die Flamme gespielt? Ich dachte, er hat dieses The Thing gespielt, dieses.
Ach ja, das Ding, genau.
Und hat auch bei dieser Serie, die abgesetzt worden ist, die wir auch gesehen haben, My Magic Family oder irgend sowas, oder die Hauptrolle gespielt.
Your Ordinary.
Nee. Ach, My Ordinary Family, nee. Ja, ihr wisst schon.
Genau. Superhelden worden
genau. Irgendwie. Kennt man also auch. Und da habe ich eine Weile gebraucht, um sie zu erkennen, weil ich dachte
hat
mal irgendwo.
Hat er nicht The Shield auch gespielt?
Keine Ahnung. Weil ich dachte, ich kenne die irgendwie aus Lost, weil sie kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte sie nicht zuordnen. Nämlich spielt mit Carrie Ann Moss aus der Matrix-Verfilmung. Also alles in allem doch relativ bekannte und populäre Schauspieler, die versuchen wie gesagt, in dem 60er-Jahre-Setting ihren Weg zu machen. Und denn der Dennis Quaid ist dann quasi der neue Sheriff in dem Ort Las Vegas. Damals ist es noch ein kleines Örtchen, es wird noch ein bisschen größer werden, das weiß man ja. Und diese Rolle, dieser Ralph Lamb, muss wohl auch auf einer real existierenden Person, also einem real existierenden Sheriff spielen dort, der dann auch zur Serie beigetragen hat und versucht hat, dort so ein bisschen seinen Input zu geben. Alles in allem finde ich es allein durch die Anzahl der Schauspieler und die Art und Weise, wie es gemacht hat, doch relativ ansprechend. Ich meine, ich fand es jetzt nicht so toll, dass ich nach der zweiten Folge unbedingt gelächzt habe und weitergeguckt habe, weil ich immer mal stellenweise so den Eindruck hatte, Dennis Quaid soll so ein bisschen einen Mentalist-Verschnitt in den 60ern spielen, ebenso als Sheriff, weil er halt zum einen überall seine Hände mit drin hat, er wird niedergeschlagen und kommt trotzdem wieder hoch und er sieht halt überall Details, hat dann Kontakt zu irgendwelchen, weiß der Teufel was, irgendwelchen anderen Indianern, die auch noch ein bisschen die Checker sind. Und natürlich ist der Mafia-Boss in gewisser Weise auch so begeistert von ihm, dass er ihn auch nicht gleich kalt macht, denn ansonsten wird er, wie es bei der Mafia halt in der Zeit so üblich ist, alles, was irgendwie behindert, wird irgendwo in der Wüste versenkt und taucht nie wieder auf. Ich fand den ersten Pilotfilm doch relativ spannend erzählt, fand auch die Art und Weise, wie geschauspielt wurde und wie es aufgebaut wurde, ist sehr, sehr ansprechend. Aber ich weiß, dass der Rest des Teams die Serie ziemlich zum Kotzen fand, um mal drastische Worte zu wählen. Und ich weiß nicht warum und deswegen frage ich mal der Reihe nach rum. Fangen wir beim Erik an, weil der ja sich da mal weit raushängt bei sowas. Was hat die Serie für dich schlecht gemacht?
Es war einfach kein Drive in der Serie. Das, was ich bei Longmire. Das ist ja eine sehr, sehr ähnliche Serie, aber ich denke mal, hier hat man versucht, bei Vegas hat man einfach versucht, mit dem Namen Vegas hier was zu machen und die sehr gute Serie Longmire irgendwie zu kopieren und noch ein bisschen Boardwalk Empire reinzubringen.
Boah. Und Mad Men, 60er Jahre okay, halt, ne?
Ja, Boardwalk Empire war ja auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht mehr. Naja,
20er.
Ja, aber auf jeden Fall irgendwie früher. Ja, irgendwie früher reinzubringen.
Früher, schön.
Damals.
Anfing mit der Mafia und so, ne? Das irgendwie reinzubringen. Und ich meine, Vegas fing halt nun mal in der Zeitperiode an. Und alles andere, hier Prohibition und sowas, war halt in 20er, 30er Jahren okay. Und man hat halt versucht, das alles irgendwie in einen Topf zu werfen und mal kräftig umzurühren. Und da hat man gedacht, naja, jetzt nimmt man sich mal noch ein paar bekannte Schauspieler mit rein und dann wird es schon irgendwie gut. Bei Steve Buscemi und Boardwalk Empire hat es ja ganz gut funktioniert. Ich finde, hier funktioniert es nicht, weil das, was Steve Buscemi bei Boardwalk Empire ist, ich mag zwar die Serie nicht, aber Steve Buscemi ist schon eine coole Socke und wenn der immer so guckt, da mit seinen Augen und was er allein schon mit seinem Gesicht anstellen kann, da steckt schon sehr, sehr viel drin. Da kann also von, ich weiß nicht, wie viele Gesichtsausdrücke der hat, aber der Dennis Quaid ist ohne Zweifel auch ein toller Schauspieler, wenn er richtig besetzt wird. Und er ist hier als wortkarger Polizist, der da irgendwie so mehr widerwillig da nun in die Rolle gedrängt wird. Das passt irgendwie nicht. Und dann haut er da ein paar Leuten auf die Mütze und ach, irgendwie, das passt alles nicht zusammen. Ich habe mich von Anfang an nicht so richtig wohlgefühlt mit den Personen, die sie verkörpern. Das wirkt alles so gestellt.
Obwohl die ein relativ, also ich weiß gar nicht, man hat es schon erwähnt, einen relativ guten Drehbuchautor gefunden hatten, nämlich diesen Niklas Pileggi, der schon Goodfellas, Casino und American Gangster produziert und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Insofern, der Grundstock ist eigentlich da. Also irgendwie das Metier ist, finde ich, auch nicht so unspannend, gerade mit der Mafia, weil Mafia-Filme liefen eigentlich immer. Dennis Quaid passt auf die Rolle. Also man merkt schon, auch so in dem
Fall. Wie viele Mafia-Filme hat denn Dennis Quaid mitgespielt?
Nein, ich meine, er passt in die Rolle. Er muss ja nie in der Mafia mitgespielt haben, aber er ist schon ein bisschen älter. Er hat so ein bisschen nicht dieses glattgebügelte Gesicht. Er hat so ein bisschen diesen rauen Charakter. Den nimmt man halt auch ab, dass er ein bisschen ein krumpelischer, alter, wortkarger Cop ist, der jetzt da versucht, für Ordnung zu sorgen, der sich eben einen Scheißdreck drum kümmert, was die Mafia über ihn denkt und der auch der Mafia ans Bein pingelt. Also insofern passt das schon. Und auch die recht anschauliche, ne, aus der Matrix mochte ich auch und das Setting passt so, aber irgendwie fehlt so dieses gewisse Etwas, was mich im Gegensatz zum Beispiel zum Mentalist wieder, um das wieder mal anzusprechen, bei der Stange hält und sagt, ja, ich möchte es gern weiterschauen und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Frag mal noch an, Marie, was hat dich denn am meisten gestört bei der Serie, dass du sagst, die ist absolut nicht wert, weiterzugucken?
Also ich fand es schrecklich langweilig, die Rolle, die er eben da, diese Sheriff-Rolle verkörpert, hat mich auch überhaupt nicht angesprochen. Also ich glaube, angesprochen ist heute auch ein sehr oft verwendetes Wort von mir. Eigentlich alles, was Eric jetzt gesagt hat, da dieses Versuch da so, bedient sich aus mehreren Serien, gerade an dieses Longmire, weil wir es eben auch erst vor einigen Wochen gesehen haben, hat es mich nur total erinnert.
Das hat dir ja noch nicht mal gefallen damals.
Genau, das hat
mir hat ja sogar noch Longmire gefallen.
Ja, aber ich gucke ja nun Boardwalk Empire und vielleicht noch Mad Men, wenn wir jetzt mal hier auf diese Schiene gehen, dass sie das mit den paar Jahrzehnte zurückdrehen, machen. Aber eigentlich auch Mafia ist ja eigentlich ein cooles Thema und Las Vegas ja eigentlich auch. Aber irgendwie passt das halt einfach nicht. Also die haben das alles jetzt in Shaker geworfen, haben geschüttelt und es kam halt nicht der perfekte Long Drink für uns raus, um jetzt mal so ein bisschen metaphorisch zu sprechen. Also ich weiß nicht, man hätte da sicher was Cooles draus machen können und die Darsteller an sich ja vielleicht auch eine feine Sache, aber das war nichts. Es tut mir leid. Also da würde ich auch, ich würde sagen, bei 666 Park Avenue könnt ihr reingucken, euch ein eigenes Bild, oh Gott. Genau wie bei Last Resort, aber hier würde ich jetzt ganz klar sagen, da müsst ihr gar nicht versuchen reinzuschauen. Wobei es Daniel ja nun wieder gefällt, aber was soll ich sagen?
Ich denke mal, die Serie hat für mich grundsätzlich ein Problem. Und zwar, was ist denn das Coole an Mafia-Filmen? Was ist das Coole an Scarface? Was ist das Coole an Goodfellas? Was ist das Coole an der Serie zum Beispiel Sopranos? Du siehst die Mafia-Leute und die stellen sich halt irgendwie dar. Du siehst, wie die ticken, wie die leben, wie die ihr Geschäft machen. Was siehst du hier? Du siehst einen, der zum Polizisten gemacht wird und der da irgendwie rumermittelt und die Mafia, die macht irgendwie ja mehr oder weniger ihr eigenes Ding, aber du siehst es ja nicht aus dem Blick der Mafia, das Ganze. Was es vielleicht interessant machen würde, um zu sehen, wie zum Beispiel in Vegas das alles aufgebaut wird. Da fand ich den Film Casino, den fand ich da wesentlich besser. Da wurde es halt aus der Sicht der Mafia gezeigt, was in Vegas so abgeht. Aber hier, weiß ich nicht, das ist quasi so wie eine billige Version von CSI, aber halt ein paar Jahre früher. Also der ermittelt halt da irgendwo rum und ja, ab und zu laufen sie mal der Mafia über den Weg.
Was aber gut ist, wenn ihr Gefallen daran gefunden habt, es ist zumindest für eine ganze Staffel erstmal eingekauft worden. Also eine Staffel von Vegas könnt ihr problemlos gucken, wenn es euch gefällt. Ansonsten, wir können natürlich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie stark der Mob, also wie stark die Mafia in den weiteren Folgen nochmal kommt. Das kann sich noch ein bisschen ausbauen. Das kann auch so dieses, ja, der Pate, Goodfellas, also alles noch so ein bisschen mehr herauskristallisieren. Deswegen vielleicht hat es der ein oder andere Hörer ja schon gesehen. Die können ja in den Kommentaren mal dazu sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und und dann werden wir mal sehen, meine Teamkollegen werden es vermutlich nicht nochmal sehen. Ich werde mir mal überlegen, ob ich nochmal eine zweite Folge bei Gelegenheit reingucke, denn mich hat es nicht so sehr abgeschreckt, als dass ich sagen würde, ich muss es nicht unbedingt weitergucken. Gut. Abschließende Worte, wie Annemarie schon gesagt hat, die ersten beiden Serien kann man gucken, die letzte muss man ein gewisses Faible dafür haben. Guckt euch einfach mal den Trailer an. Annemarie, hättest du auf den Trailer drauf schon geschlossen, dass es in die Richtung geht? Also reicht der Trailer, um einzuschätzen, ja oder nein?
Für meine Begriffe ja.
Okay, also wenn euch der Trailer gefällt, guckt den Piloten an. Wie gesagt, ich hatte wirklich beiden Piloten Spaß. Gefällt der Trailer euch nicht, lasst es einfach.
Ja, ich glaube kaum, dass jemand, wenn jemand der Trailer nicht gefällt, dass er dann die Serie guckt.
Naja, da kann ich sagen, gut, aber was ich gehört habe, klang doch interessanter, als was der Trailer gebracht hat, weil es gab ja auch schon Trailer, die scheiße waren und die Serien waren gut. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, du fragst, Erik. Das soll es dann also für heute erstmal gewesen sein. Aber nochmal die Frage an Ann-Marie, gibt es denn wieder mal irgendwas Neues an Serien, was du jetzt gesehen hast, das, wo du sagst, ja, das sind so gewisse Highlights, gewisse Perlen, die man unbedingt mal schauen müsste? Nur als kleinen Tipp, weil mir ist auch aufgefallen, momentan ist das Programm, was so kommt, an neuen Serien doch eher so ein bisschen mau. Also es ist nicht so, wo man sagt, letzte Saison war ein bisschen mehr dabei, wo du sagst, ja, das gucke ich unbedingt weiter. Jetzt ist es so ein bisschen, ja, ich gucke die alten Sachen auf alle Fälle und mal gucken, ja, was also so Neues kommt.
Ich könnte gleich noch was Neues, aber ich wollte noch kurz ansprechen, weil Erik das auch bei Fatzebugge, wie er es so schön sagt, immer gepostet hat. Two Broke Girls ist ja wieder so hammerlustig. Also die letzten Folgen, also war eine der, da habe ich so gelacht, das war eine der besten überhaupt.
Oh,
ich
meine, ja.
Die hatten ja jetzt noch keine 100 Folgen. Aber das ist so witzig. Ich finde das so toll. Diese Woche kam ja leider keine Folge, aber ey, Daumen hoch für Two Broke Girls immer noch. Ich finde es so tolle Serie, wirklich.
Kann definitiv, ich nur bestätigen, ja. Bin ich auch dabei, weil da stimmt halt alles. Das sind die Charaktere, die miteinander agieren, dann die Art und Weise, wie sie humoristisch rangehen. Obwohl ich gesagt habe, dass der Anfang, also die erste Folge fand ich ein bisschen eher lahm, aber mittlerweile haben die sich wieder irgendwie so eingekriegt und spielen wieder auf sehr, sehr hohem Niveau, meiner bescheidenen Meinung nach.
Gibt auch noch eine neue Folge von einer bekannten Serie, nämlich James Bond. Ja, kommt übrigens auch bald ins Kino, ne? Also sollte man angucken. Also Skyfall ist so ein Bond-Film. Das, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, das hat mich sehr begeistert, obwohl ich kein Fan von den Daniel Craig-Bonds bin. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, also ich will den unbedingt sehen und ich will den auch im Kino sehen. Also das ist Hammer.
Also ich versuche ja nächste Woche an den roten Teppich zu gehen, hier in Berlin. Schau mal, wie das Wetter ist. Ich hoffe. Steven hat mir, ich habe nicht getextet, aber er hat sich noch nicht gemeldet. Aber
was? Steven Gätchen, ja. Wenn du uns hörst.
Ja, ansonsten an neuen Serien, ich werde jetzt nicht vorgreifen, aber in der übernächsten Folge werden wir Arrow besprechen, die Comic-Verfilmung, und die finde ich überraschend nett. Also,
die so ist ja auch schon wieder für eine volle Staffel geordert worden. Ich habe auch noch nicht reingeguckt und bin sehr gespannt, weil ich mir absolut nicht vorstellen kann, worum es da geht. Wie gesagt, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Im übernächsten Podcast erst wird die besprochen werden. Was nächstes Mal dran kommt, lasst euch überraschen, werden wir diesmal nicht verraten. Und ja, ansonsten bedanke ich mich. Es gab wieder mal ein paar kleinere Bestellungen, ne? Über Amazon. Nichts Großartiges, aber hilft halt auch und geflattert wurde auch wieder. Insofern bedanke ich mich am Anfang. Und hier an dieser Stelle, und wenn ihr jetzt Lust habt zu flattern oder was über Amazon zu kaufen, ne, ihr wisst ja, wie es geht. Dann soll es das für diesen Podcast gewesen sein. War schön, dass Erik und Alex wieder mit dabei waren. Ann-Marie selbstverständlich sowieso. Und ich werde jetzt...
Du aber jetzt lange überlegen.
Nee, ja. Ich wollte was anderes sagen, deswegen. Ich werde jetzt noch ein paar Kekse essen und vielleicht ein bisschen Damages gucken. Damage. Wie ist es?
Damages.
Damages gucken. So. Also, bis zum nächsten Mal.
Kann ich nur empfehlen.
Gibt es ja mittlerweile die dritte Staffel schon, habe ich heute gelesen in den Kommentaren
nein,
auf Facebook.
Fünf schon. Es
fünf?
Lief jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es schon ausgelaufen ist, aber das ist die letzte Staffel, die jetzt lief, ja.
Achso, okay. Also.
Es sind ja nicht viel Folgen immer.
Dann bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Tipps habt, wenn ihr schon irgendwelche Serien gesehen habt, die neu angelaufen sind, wo ihr total begeistert sind, die man unbedingt gucken muss. In den Kommentaren zum letzten Podcast wurde ja so allgemein von Sven nochmal so ein bisschen gesagt, was er so momentan als besonderes Highlight empfindet. Darunter war, glaube ich, nichts Neues, sondern nur so die alten Klassiker, aber auch schon nicht schlecht. Also wer da einfach mal gucken will, einfach zum den Kommentaren bei The New Docs on the Block, Season 3, Episode 2, einfach mal gucken. Und ansonsten wieder ein bisschen mehr kommentieren und eure Meinung schreiben, weil das hat ganz schön abgenommen. Es findet wohl
ja,
keiner seinen Weg.
Denn? Weil Alex und ich nicht dabei waren. Ne?
Vermutlich.
So
vermutlich.
Ist es nämlich.
Obwohl
ein paar kontroverse Themen hier, ja. Nicht solche gestromlinien Meinungen hier verbreiten, sondern mal ein bisschen auf die Kacke hauen hier.
Ja, hast du denn bei Moonboy schon mal reingeguckt?
Bitte? Moonboy?
Der neuen Show von Chris O'Dowd.
Ach so, BBC. Nee, das hab ich bei euch im Podcast gehört und hab mir gedacht, ja, das kommt auf meine Liste.
To do. Ist ganz lustig. Ist ja nur vorbei und das Ende war wieder wirklich sehr
jetzt
schön.
Jetzt haben ja die ganzen Serien angefangen. Und ich gucke ja zum Beispiel auch It's Always Sunny in Philadelphia. Übrigens großartig. Also wer auf diesen abgefahrenen Humor steht, herrlich. Also ich sage nur Hitler-Gemälde. Ja, mehr sage ich jetzt gar nicht. Vielleicht kann sich ja mal jemand in den Kommentaren melden, der die auch guckt, die Serie, dass man sich wenigstens mal austauschen kann.
Übrigens, letzte Chance jetzt, sich fürs Wichteln anzumelden, ja? Warum wollt ihr alle nicht? Das ist so lustig.
Also vielleicht sollen wir es nochmal, ich habe das bei euch im Podcast auch gehört, das war ein bisschen, vielleicht sollte man mal kurz erläutern, wie es funktioniert. Also ihr meldet euch an und ihr habt es vielleicht gehört, wir...
Nicht anmelden, ihr schickt uns eine E-Mail und wir suchen aus. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Kandidaten, glaube ich. Wir haben drei, oder?
Ja, aber wenn wir jetzt, wenn sich noch drei melden, nehmen wir halt noch drei.
Lass mich doch mal kurz erklären, sonst versteht es wieder keiner, was wir wollen.
Schick uns doch mal, ein Audiobuch als Bewerbung.
Also jeder packt ein Geschenkpäckchen und bekommt vorher jemanden anders zugelost, dem er dieses Päckchen schickt. Und wir packen dann alle gleichzeitig zusammen das irgendwie aus und nehmen dazu auch einen Podcast auf.
Und wissen dann, nicht, von wem es ist.
Genau, wo ihr dann die gespielte Freude und sowas über den Dreck, den er da geschickt bekommt.
Also das ist die Voraussetzung. Ne?
Oh, der Hubschrauber war doch cool, ey.
Ihr müsst also irgendwie an dem Tag Zeit haben. Ihr müsst Skype haben oder Teamspeak. Also ist alles machbar.
Also erstens haben wir noch gar keinen Tag rausgesucht, an dem wir das machen. Und zweitens kann man das alles installieren. Also da ist eigentlich überhaupt kein großer Aufwand.
Wie viele haben wir denn jetzt schon, die mitmachen, Annemarie?
Drei Leute haben wir. Die Susi, die Luise und den Martin.
Wir bräuchten eigentlich auch nur Leute, die uns was schenken, aber nichts kriegen. Geht eigentlich auch, oder?
Das würde natürlich auch gehen, wenn ihr nichts wollt, wenn ihr eure Adresse nicht rausgeben wollt. Das können wir vollkommen verstehen.
Also, letzte Chance, sich zu melden.
Oder
dann ist
Geld.
Es vorbei und der Podcast ist jetzt auch vorbei und wir hören uns beim nächsten Mal einfach wieder. Macht's gut. Ja. Tschüss.
Es war wieder sehr schön, mit euch zusammen zu sein. Darf ich das mal sagen?
Tschüss. Das sollst du nicht lügen, Erik. Ja.
Tschüss.
Ja. Ja, tschüss.
Sag nochmal Tschüss, Alex.
Tschüss.
Das ist immer noch verhakt hier.
Tschüss.
Jetzt
tschüss.
Besser.
Tschüss. Ja. Tschüss.
Sehr gut. www.fortsetzungfolgt.net War das lang genug, Annemarie?
Was?
Der Podcast.
Der Annemarie ist es nie lang genug. Ja.
Nein, ich wollte einfach sagen, dass, aber heute hat das gut geklappt.
Jetzt hat sie irgendwie Bling Blong gemacht, bei euch auch, oder?
Nö.
Nein.
Nee.
Deswegen war ich jetzt
etwas abblinkt. Erik, in deinem Kopf.
Das kann sein. Immer diese Stimmen in meinem Kopf. Ja.